Guten Morgen und herzlich willkommen zum Frühstücksei der Footballerei am Donnerstagmorgen. Es geht um Fantasy. Ich freue mich sehr, Detti, Chris, dass ihr wieder dabei seid. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Guten Abend.
Heute für mich sogar noch eine Stunde früher. Aber das kriegen wir, glaube ich, ganz gut hin. Wollen wir erstmal ganz kurz über London reden? Wie fandet ihr das erste London-Game am Sonntag?
Ja. Ich fange mal kurz an, weil es ist kurz und knapp. Das ist leider aufgrund meiner Zuhause-Situation das einzige Spiel, was ich nicht gesehen habe. Also, was ich mir auch bisher noch nicht angeguckt habe.
Ich habe es gesehen. Ich war im Homeoffice. Also ich musste arbeiten. Ich muss öfter mal arbeiten am Wochenende. Und es lief natürlich nebenbei. Und ich hatte auch durchaus Fantasy-relevante Spieler am Start. Michael Carter, da habe ich lange gezittert. Dann macht er den Touchdown. Das war sehr schön. Corey Davis war nicht sehr schön. Da haben wir geschrieben, korrekt. Corey Davis war nicht schön. Aber er kann einem ja fast leid tun. Also diese Offense, das ist echt, das war wieder ein Rückschritt. Ich habe mir da echt mehr erhofft nach dem Spiel gegen die Titans, aber das war nicht gut. Und Jamison Crowder war auch nicht gut, aber das ist halt wirklich die Frage, was willst du da machen? Also Zach Wilson, wenn er so einen Tag wieder erwischt, dann ist da nicht viel rauszuholen, leider.
Ja, aber ich finde es ganz spannend, dass du die Wide Receiver ansprichst, der Jets. Das war so, die standen direkt vor Nico und mir, so einfach, keine Ahnung, 40 Meter vor uns. Man konnte die ganz, ganz gut gucken. Chris hatte mir zwischenzeitlich mal geschrieben, was ist eigentlich mit dem und dem? Ich konnte ihm direkt ein Foto schicken und sagen, guck mal hier, da steht er gerade. Der scheint fit zu sein. Er ist
angezogen. In meiner App sah es so aus, als wären die alle nicht da.
Also sie standen relativ lange an der Seitenlinie. Aber Daddy, finde ich in deine Richtung ganz spannend. Ich finde, bei den Jets gibt es unglaublich viele Wide Receiver, die so okay sind, so Nummer 2, Nummer 3 Niveau. Corey Davis hat man gehofft, wäre sogar Nummer 1 Niveau, ist er irgendwie nicht. Crowder ist da, wir haben über Berrios geredet, wir haben Sims, glaube ich, da, wir haben, es sind einfach unfassbar viele Receiver, die alle irgendwie talentiert sind, die irgendwie alle wahrscheinlich einen relativ hohen Draftpick genommen haben und irgendwie sind die alle trotzdem nicht so richtig gut, oder?
Naja, also Denzel Mims, der taucht dann ab und zu auf, der wäre, glaube ich, in einer anderen Offense. Es gibt ja tatsächlich, wie die Chiefs oder wie die Buccaneers, viele gibt es nicht, aber es gibt ein paar, die tatsächlich drei Receiver-Fantasy tauglich machen, ab und zu zumindest. Bei den Chiefs ist schon wieder, da kannst du wieder würfeln, wer es an jedem Wochenende außer Tyreek und Kelsey ist, aber Beispiel Buccaneers, also es wäre schon möglich, aber in so einer Offense natürlich überhaupt nicht. Und Jamison Crowder, also in einem normalen Spiel macht er die im PPR, macht er immer 10 bis 15 Punkte. Das ist einfach so. Das war ein Outlier, würde ich sagen. Und Corey Davis gefällt mir so gut als Spieler. Und der hat es ja auch aufblitzen lassen. Ich glaube, in Woche 1, dann gegen die Titans. Also der wäre schon gut. Ich habe es mir dann auf Pro7 tatsächlich angeschaut. Und irgendwann schreit Patrick, nein, was macht er denn? Was macht er denn? Weil Corey Davis war schon 3 Kilometer freigestanden und Zach Wilson wirft dann wieder quer übers Feld auf die andere Seite und out of bounds. Also liegt am Quarterback, das muss man sagen, aber was willst du machen? Kannst nichts machen.
Dazu muss man aber sagen, ich habe ja beide Receiver in verschiedenen Ligen und die haben die Woche davor beide ordentlich gepunktet, beide.
Ja, ich sag ja. Also es war schon eine Ausnahme, glaube ich, dass so gar nichts ging. Und ich mag Michael Carter auch gern, aber der hat halt hinter der O-Line auch relativ wenig Raum zu laufen und du musst halt dann auf einen Touchdown hoffen und du kannst zumindest zufrieden sein, dass er, glaube ich, jetzt schon die Nummer 1 bei den Running Backs, bei den Jets ist und das ist im Fantasy immer irgendwas wert. Nicht aber, viel,
aber ja, wenn Fantasy weggeht, ich stand gestern, waren wir im Combine, vorgestern, das ist die Zeit hier in London, die vergeht so schnell. vorgestern waren wir beim Combine und stand da noch im NFL-Shop und habe mir überlegt, ich will ein Trikot auf jeden Fall mitnehmen. Und eigentlich muss ich ehrlicherweise sagen, das schwarze Trikot der Jets ist das schönste Trikot dieser NFL. Ich finde das sensationell gut, mit New York über der Brust stehen, sozusagen, also wirklich, sieht einfach cool aus, New York als Stadt, sensationell, und dann stehe ich da und habe gesagt, welche Nummer wird man sich nehmen, es war dann nur Zach Wilson da und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer der zweite war, der da war, ich glaube Moore, das waren die beiden Nummern, die sie noch hatten, aber also die hätten alle Nummern dahin stellen können, ich hätte nicht gewusst, welches Trikot ich mir kaufen soll, weil ich bei New York keinen Spieler habe, Zach Wilson, na klar ist der ein riesiges Talent und kann auch was, aber bei Quarterbacks der Jets traue ich mir auch zu, in 2 Jahren spielt er irgendwo an dritter Position und kassiert nebenbei noch irgendwie in der Tankstelle ab, also ich tue mich super, super schwer zu sagen, wer in diesem, also welchen Spieler man da wirklich, auf wen man setzen soll.
Ich wüsste es, glaube ich, welches Trikot ich nehmen würde.
Wen denn?
Beckton. Den finde ich cool.
Ja, stimmt. Vor
allem, weil ich sehr, sehr klein bin, wäre es ziemlich witzig, wenn ich Micah Beckton
Trikot hatte. Quinton und Quincy Williams sind beide auch nicht schlecht, aber das Trikot werde ich da, glaube ich, nicht bekommen in London.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ja. Ich habe Elijah Moore übrigens schon wieder vollkommen verdrängt. Das ist ja auch. Und ich glaube, Robert Saleh hat nach dem Spiel gesagt, ja, er hat nicht so viel gespielt, er hat nicht so viele Snaps bekommen, weil die Offense nicht so lief. Das heißt, ja, vielleicht könnte das der Schlüssel dazu sein, solche Spieler halt nicht spielen zu lassen. Aber okay, was wisst man.
Aber ganz, ganz spannend, also mein Gefühl bei Zach Wilson war, erste Gegnerverteidiger, der auf ihn zukommt, also macht er super smart, dreht sich weg, holt sich Raum und dann guckt da und findet trotzdem keinen Receiver und dann wird er trotzdem gesackt. Das ist so mein Gefühl. Also sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber also also wie viel Reads der durchgehen müsste und dann eben irgendwann keine festen Reads mehr, sondern eher so ein bisschen gucken, ob da noch irgendjemand überlebt hat und am Ende weiß er nicht, wo er hinwerfen soll. Also das ist echt, also er verlängert die Spielzüge schon ganz gut. Also das hat mich überrascht. Ich fand den irgendwie sehr erfrischend, aber draus geworden ist dann trotzdem nichts.
Ich würde den auch nicht abschreiben, um Gottes Willen. Es ist halt jetzt gerade im Moment aus Fantasy-Sicht ärgerlich, wenn man halt ein paar Jets Skill-Players im Team hat, aber man muss Geduld haben, auch mit Zach Wilson. Und wie du schon sagst, finde ich auch. Also er läuft sich schon Zeit oder die O-Line gibt ihm dann genügend Zeit oder er scrambelt ein bisschen rum und es ist halt dann so Street-Football, so ein bisschen auf dem Parkplatz. Aber dann darf er halt eben nicht out of bounds auf die andere Seite werfen, sondern halt den offenen Receiver, wie er es ja die Woche davor gegen die Titans durchaus gemacht hat. Also warten wir es mal ab. Aber was mich interessieren würde, du bist also mit Nico Backspin in diesem Stadion. Und Nico Backspin hat in unserer Liga Cordarrelle Patterson. Und das, ich finde das so ein Running Gag. Jede Woche, dass er ihn dann nicht aufstellt. Ich meine, man muss sagen, er hat wirklich, wirklich ein gutes Team. Er müsste ja tatsächlich einen Running Back rausnehmen, weil er auch für die Flex echt zu gute Receiver hat, die er da aufstellen kann. Aber wenn man selbst im Stadion ist, wie seht ihr denn das? Ist es da nicht eine Todsünde, einen Spieler im Fantasy-Team nicht aufzustellen? Das geht doch nicht.
Also oder? Wenn er relevant wenn er Sinn ist, macht, dann schon. Ja, genau. Wenn er Sinn macht, auf jeden Fall. Das ist doch der Witz an der Sache, ehrlich gesagt.
Ja, klar. Ich sage nur kurz, Daniel, noch kurz eine Geschichte. Ich war mal bei den Eagles gegen die Giants, das berühmte Spiel, DeSean Jackson, Punt Return Touchdown, habe ich schon 800 Mal erzählt. Und da hatte ich Mario Manningham im Fantasy-Team auf der Bank. Natürlich macht er 2 Touchdowns, selbstverständlich, ist klar. Und da konnte ich, das hat mich da richtig geärgert, ich konnte dieses Sensationsspiel gar nicht so genießen. Und das war doof. Irgendwie schon. Ja.
Also ich kann dir die Situation erklären, wonach du fragst. Wir waren im Stadion, wir saßen, haben uns dann hingesetzt und es geht dann ja immer alles relativ schnell los, es passiert so viel. Also es ist ja nicht so wie, also ich finde, direkt ein einzelnes Spiel zu gucken, NFL immer ganz schön ermüden wird, weil so viel Pausen, wenn du wirklich im Stadion bist, muss man ehrlicherweise sagen, kriegen das die US-Kollegen relativ gut hin, für Unterhaltung zu sorgen. Wir waren da, wir waren 4 Stunden vorher da und haben die ganze Zeit gefilmt, gemacht, geguckt, mit Leuten geredet, geguckt, wo wir sitzen, wie wir das alles positionieren und machen und tun. Und dann saßen wir da und dann ging es relativ schnell plötzlich los. Und dann habe ich gedacht, boah, ich muss mal gucken, ob ich Cordarrelle Patterson in 2 von meinen 4 Teams aufgestellt habe. Habe ich bei beiden Glück gemacht, aber das Spiel ging schon los, das wäre zu spät gewesen. Und dann guckt Nico mich an und meint, ich glaube, den habe ich auch irgendwo. Da meinst du, ja, ich weiß auch, in welcher Liga.
Oh, das tut auch weh.
Also er kannte den gar nicht. Also es muss man ehrlicherweise sagen, also er war dann so, oh krass, der ist ja ganz cool. Ja, cool, dass ich den bei uns in der Liga habe. Und er war wieder auf der Bank. Das tat dann so ein bisschen weh und er hat sich auch jedes Mal geärgert, wenn er an den Ball kam. Wir hatten ja vorher 2 Trikots oder er hat sich 2 Trikots gekauft, Wilson und Kyle Pitts. Eins davon hat er noch. Das zweite hofft er irgendwann wieder zu bekommen. Kyle Pitts hat er verloren. Da hat er ihm dreimal gesagt, cool, dass du mir so einen coolen Spieler gezeigt hast, den ich mir geholt habe. Er hätte sich natürlich Matt Ryan geholt, wenn ich nicht interveniert hätte. Und war dann begeistert davon, wie Kyle Pitts abgegangen ist. Und wenn du mich fragst, welche Spieler habe ich gesehen, die mich überzeugt haben, Cordarrelle Patterson, der ja früher einfach nur ein Punt-Returner war, nur in Anführungszeichen.
Oder Kickoff-Returner
auch. Genau, oder Kickoff-Returner. Und für mich fast mehr ein Wide Receiver als ein Running Back war oder ein Tight End. Also man konnte den ja nicht so richtig kategorisieren. Sensationell, was für eine Dynamik der jetzt hat. Also das ist im Vergleich dann zu Davis, der da ja auch noch rumläuft im Backfield, ist das schon unfassbar, was der an Reaktion hat, wie schnell er dreht, was der mit seiner Größe macht. Und dann gleichzeitig noch ein Kyle Pitts, der in der NFL stehen ja keine kleinen Menschen, außer Kyler Murray. Aber was der da so macht und sich dreht und eine Größe hat und also das, da gab es kein Matchup, was fair war. Kyle Pitts hat jeden, der irgendwie an Verteidigern neben ihm stand, überragt. Der hat immer einen längeren Arm, der hat immer einen Schritt Vorsprung gehabt, das hat ihm gereicht. Und das finde ich so krass. Und das ist ein bisschen das Gronk und Kelsey und Co. Phänomen. Tight Ends haben teilweise in den Matchups einfach unfassbare Vorteile. Und ich glaube, der Kyle Pitts hat noch viel mehr Vorteile als alle anderen.
Naja, gut. Und er ist ja bis jetzt auch, da kommen wir später noch drauf, glaube ich, zu den Spielern, mit denen man langsam die Geduld verliert. Und da gehört Kyle Pitts natürlich auch dazu. Also das war ja nicht so dolle bis jetzt. Und den haben relativ viele relativ früh gedraftet. Ich habe ihn nirgends gedraftet, weil das wäre eine Sensation. Also ein Rookie Tight End und da kannst du jeden nehmen. Also da kannst du Gronk nehmen, Kelsey bin ich mir auch relativ sicher. Also die haben halt nie mehr als 700 Yards und dann war es schon eine super Saison als Rookie Tight Ends. Aber Kyle Pitts war halt jetzt, da Calvin Ridley halt nicht dabei war, war er halt von der ersten Sekunde die einzige Anspielstation gefühlt und war halt ein Mismatch auf allen Ebenen. Also der kann schon was. Interessant wird es halt, wenn Calvin Ridley wieder da ist und die gegnerische Defense, auf den müssen wir doppelt aufpassen, weil der kann halt ein Spiel entscheiden, so wie jetzt gegen die Jets. Aber gut, den hatten wir jetzt nicht, außer Kutsche, der hatte ihn schon. Ich weiß noch, ich war in London in Twickenham vor ein paar Jahren, ich glaube 2017 oder so. Oder 18. Cleveland Browns gegen Vikings, totaler Klassiker. Die Cleveland Browns mit Deshaun Kaiser, falls den noch jemand kennt.
Das war die 0-17-Zeit oder 16 da damals noch, ne?
Ja, also gut waren sie nicht. Das war dann, glaube ich, auch die 8. Niederlage zu Saisonstart, also 0-8 standen sie dann. Und ich war mit zwei Kumpels da und einer hatte Isaiah Crowell, die Krähe, falls den noch jemand auf dem Schirm hat. Und der hatte den auf der Bank und hatte halt irgendwie so ein RB2, der war so, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Und dann sage ich, du willst den jetzt nicht auf der Bank lassen, du schaust ihn doch gleich zu, jetzt hier die nächsten 4 Stunden. Sagt, ach so, ja, ja, ich weiß nicht, der war jetzt nicht so überzeugend. Da sage ich, bist du wahnsinnig? Und das Geilste war, ich war, glaube ich, wirklich der erste offensive Snap von den Browns. 26 Yard Touchdown, Isaiah Crowell, und er ist auf uns zugelaufen, weil wir in der Kurve saßen. Das war göttlich. Und dann hat er, glaube ich, im Endeffekt 64 Rushing Yards, 4 Catches, über 50 Receiving Yards. Also, es war top. Und das, wie gesagt, macht das nie. Wenn es Sinn macht und ihr seid so, naja, könnte ich aufstellen, muss ich nicht. Wenn ihr im Stadion seid, dann wird der aufgestellt. Selbst wenn ihr das Risiko eingeht, dass es nichts wird. Aber dann habt ihr immer noch ein schönes Spiel gesehen.
Sehe ich auch so.
Aber das ist wirklich, es wäre zu ärgerlich. Oder? Ja.
Ja.
Definitiv. Ich glaube, Mike Williams bleibt immer so in unseren Herzen, oder, Chris?
Ja, zum Beispiel.
Ach so, war der bei den Chargers da so gut, oder was?
Wir standen an der Seitenlinie, was hat man ja nun im offiziellen NFL-Spiel auch nicht so oft. Die haben uns irgendwie vergessen, also eigentlich durften wir nur eine Halbzeit und dann haben sie uns irgendwie,
Chargers gegen Titans.
Weil Strate musste noch ein Interview geben für ProSieben und wir standen rum und irgendwie war dann unsere Ansprechpartnerin weg und plötzlich durften wir auch nach dem Kickoff da noch stehen und der hat, glaube ich, im zweiten Ball oder so dann von Philip Rivers einen Touchdown über 50 Yards bekommen und lief direkt in unsere Richtung, machte einen Salto direkt vor uns und hab ich alle gefilmt und alle irgendwie gefeiert und das war schon ein besonderer NFL-Moment.
Ah ja. Das stimmt.
Das glaube ich euch.
Genau.
Das Spiel übrigens fand ich sehr ärgerlich. anstatt den Extra Point zu kicken, haben sie Two-Point Conversion versucht und dadurch war das Spiel direkt vorbei, sonst hätten wir sogar noch eine Overtime bekommen.
Ich dachte, weil du den Kicker der Chargers im Team hattest.
Ach so, nein.
Eine Katastrophe.
Da habe ich das Spiel einfach nur geguckt.
Ah, okay. Schöne Zeiten. Entspannte Zeiten vor allem.
Ja, voll.
Sehr entspannt.
Ne, Mike Vrabel hat uns, also war Mike Vrabel, glaube ich, die Titans haben verloren. Auf den waren wir sehr, sehr sauer hinterher, weil wir haben uns eigentlich alle schon so eingestellt, geil, jetzt gibt es eine Overtime, noch mehr Football. Wir hatten schon ein bisschen überlegt, was jetzt passieren könnte, wie es weitergeht, wie die Regeln sind. Und dann war es kläglich zu
Ende. Ja, ich erinnere mich.
Markus Mariota, der versucht hat.
Play to win, hat er gesagt.
Genau, also die Wahrscheinlichkeit stand wirklich auch zu ihm, aber Markus hat uns enttäuscht und am Ende sind wir da etwas traurig rausgegangen.
Das war der Anfang vom Ende. Dass er euch enttäuscht hat, Mariota. Seine Zeit in Nashville war vorbei in diesem Moment.
Genau, aber nochmal so Kyle Pitts zurückzukommen. 26,9 Punkte, das ist, glaube ich, ein ganz ordentlicher Start seiner Karriere dann. Wenn das so weitergeht, dann, glaube ich, haben viele richtig getippt, indem sie ihn genommen haben. Also das muss man schon sagen, sehr, sehr spannend. Wollen wir zu den Fragen kommen oder habt ihr noch ein wichtiges Thema, was wir vorher besprechen wollen?
Nein. Nö, haut raus. Haut raus das zu euch.
Genau, fangen wir mal an mit Marc aus M. Also wir fragen ja wirklich, ich erkläre es nochmal ganz kurz, am Tag vorher fragen wir einmal euch, wie sieht es eigentlich aus, was für Fantasy-Fragen habt ihr? Wir versuchen, diese Mailbag zu beantworten. Schickt uns die alle, die wir nicht beantworten, beantwortet Detti privat danach in irgendeiner Form. Ich glaube, Detti, insgesamt habe ich von so vielen Leuten schon gehört, sie fragen dich immer. Ein Kasigol, den habe ich getroffen am Sonntag. Und der meinte auch, okay, ja, wenn ich Detti mal schreibe, der antwortet ja innerhalb von 3 Minuten jede Frage. Also ich, wenn man mal irgendeine Frage zu Fantasy hat, Detti auf Twitter oder auf Instagram antwortet relativ schnell.
Eher auf Instagram. Also wie gesagt, habe ich ja letzte Woche schon erwähnt, auf Twitter sind so viele unterwegs. Und aber wenn mich privat jemand auf Instagram anschreibt, dann antworte ich natürlich, das ist doch klar.
Kann ich nur bestätigen.
du sogar über WhatsApp. Ja, für dich mache ich es 24/7 über WhatsApp.
Geil. Immer erreichbar für dich. Das ist so wichtig.
Ja. Sehr, sehr schön. Genau. Wollen wir einmal zu Marc aus M kommen. AJ Brown enttäuscht bislang. Meint ihr, man sollte an ihm festhalten?
Das ist wirklich eine ganz ärgerliche Geschichte. Ich glaube, AJ Brown hat bis jetzt 10 Catches in 4 Spielen, weil ein Spiel hat er ja verletzt gefehlt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange bei einem Spiel, in dem er sich verletzt hat, dann ausgefallen ist. Das habe ich jetzt nicht auf dem Zeiger, aber 10 Catches. Ein Touchdown, absolute Katastrophe bis jetzt, weil das war ja teilweise ein First-Round-Pick in Fantasy Drafts. Und ich kann es mir nicht erklären. Ich kann mir erklären, dass er jetzt seit dieser Verletzung halt nicht mehr so wirklich fit ist. Okay. Ich kann mir erklären, dass die Titans O-Line so eine Katastrophe ist. Also Tannehill liegt ja nur auf dem Boden die ganze Zeit und hat auch relativ wenig Passversuche. Also konservativ kannst du ja spielen mit Derrick Henry, das schon, aber sie waren halt letztes Jahr brutal effizient und AJ Brown halt davon profitiert, dass die Box dermaßen voll war und sich alle auf Henry gestürzt haben und er halt immer ein 1-1 Matchup hatte. So, das ist die Theorie. Jetzt haben sie halt 9 OC. Keine Ahnung, was da das Problem ist. Julio spielt ja auch keine Rolle. Der war ja auch verletzt oder ist verletzt, wie auch immer. Ich kann es mir nicht erklären, aber es gab, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es gab 2 Spieler in der Saison, ganz am Anfang Mike Evans, könnt ihr euch noch erinnern, Woche 1 gegen die Cowboys. Jeder hat gesagt, ach komm, in dem Shootout war der absoluter Non-Faktor, der ist zu alt, der ist durch. Und jetzt hat er, glaube ich, 4 Wochen am Stück sensationell abgeliefert. In dem Spiel einen Touchdown gemacht, mindestens einen. Und Robert Woods, könnt ihr euch erinnern, letzte Woche?
Ja.
Aber da haben wir ja gesagt, also, wir warten einfach nur drauf, bis es kommt. Also
genau, es ist nur eine Frage der Zeit und ich habe gesagt, wenn es gegen die Seahawks ist, wird es mich nicht überraschen und genauso kam es natürlich. Also AJ Brown auf die Bank zu setzen, also wenn ich eine schöne Alternative habe, dann ja, aber es kommt wie immer auf die Alternative an. Oder Chris, was sagst du?
Ja, dass das kann, war ja, erinnere ich mich gut, gegen Arizona hat er noch gut gespielt. Da hat er noch ordentlich Punkte gesammelt.
Touchdown gemacht, ja, genau. Aber halt genau, auch kein Spiel über 50 Yards, ne? Also auch da nicht. Da hat er den Touchdown gemacht, aber das ist wirklich furchtbar.
Ist natürlich, also wenn es wirklich Erstrundenpick ist für Leute und der 8 Punkte im Schnitt bringt, ist schon hart. Mhm. Aber es ist das gleiche Thema, wie wir letzte Woche auch hatten. Das ist einfach eine schwere Entscheidung. Man beißt sich natürlich umso mehr in den Hintern, wenn er dann das irgendwie totale Breakout-Spiel hat.
Aber ja, vielleicht nochmal allgemein gesagt, ich glaube, auch Draft im nächsten Jahr schon denkend, ich finde, dass Wide Receiver in der ersten Runde, außer ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, die falsche Entscheidung sind, weil wir haben einen Running Back-Mangel in den meisten Ligen, das fällt mir auch diesmal wieder auf, eigentlich habe ich in den Ligen, in denen ich früh einen Tight End genommen habe, weil er eben da war, weil er auch projected war, dass er viele Punkte macht, tut es mir eigentlich weh, dass ich immer überall gefühlt einen Running Back zu wenig habe. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Wide Receiver Rookies wir in diesem Jahr haben, die alle irgendwie gut performen, sage ich mir, ich finde Wide Receiver deutlich einfacher zu bekommen. Ich finde auch einen AJ Brown zu ersetzen in den letzten Runden über Waiver machbar. Einen guten Running Back, habe ich das Gefühl, ist viel, viel schwieriger zu erreichen, zu ersetzen. Und da würde ich immer sagen, fokussiert euch, also wer AJ Brown in der ersten Runde gewählt hat, hat einen Fehler gemacht für mich. Also das hätte man auch vorher sagen können.
Ja, aber es war in keinster Weise wertend, dass ich das in irgendeiner Art gut finde. Man konnte aber schon davon ausgehen, dass er das Potenzial hat, mit Julio vielleicht nicht mehr so, aber zumindest ein Top-10-Receiver zu sein. Ohne Julio wäre er halt so ein Top-5-Kandidat sogar gewesen, wenn du davon ausgehst, okay, jetzt ist er dann im dritten Jahr, jetzt macht er nochmal einen Sprung, so ähnlich wie Metcalf, waren ja auf dem gleichen College sogar. Aber ich seit 15 Jahren fast, mache ich immer Running Backs früh, teilweise sogar in den ersten 3 Runden, dann für die Flex, dann noch einen dritten Running Back gleich oben drauf. Dann warte ich, dann besetze ich die anderen Positionen, also die Receiver natürlich vor allen Dingen. Und dann dann sammle ich die ganzen Rookie-Running-Backs, weil da, gut, du kannst einen Trey Sermon erwischen, das sieht im Moment nicht so gut aus, du kannst einen Michael Carter erwischen, du kannst einen Kenny Gainwell bekommen und so, also da sammle ich immer die Rookie-Running-Backs, die jetzt nicht so wie Najee Harris, das war auch ein First-Round-Pick, zu Recht, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Und da versuche ich dann hinten drauf noch die Bank voll zu machen mit Rookies und dann mal schauen, was passiert.
Genau, die nächste Frage schließt hundertprozentig dran an, von daher möchte ich immer weiter. Was soll man nun mit Adam Thielen machen? Eventuell sogar droppen, fragt Physiker Renz. Finde ich ganz spannend, hat mit 30 Punkten bei uns in der Liga angefangen, also Full PPR, hat 15, 9, hat 17. Jetzt gegen die Browns haben sie verloren, er hat nur 7,6 gemacht. Gegen Detroit haben sie gewonnen, gegen die Lions, hat nur 6 gemacht. Ich glaube, da also von droppen bei so einem Receiver würde ich absehen. Wie seht ihr das?
Also ich habe den tatsächlich in einer Liga, ich habe das Problem und an Droppen hätte ich nie im Leben gedacht, sage ich jetzt mal. Und also da müsste ich jetzt schon ein sehr gutes Matchup und einen sehr gut durchstartenden Rookie-Receiver haben, dass ich den austausche. Also das ist genau das Thema. Ich glaube jetzt, davor hat er 3 Spiele ordentlich Punkte gemacht. Das wird schon wieder gehen, bin ich mir sicher.
Ja, fällt für mich in die gleiche Kategorie. Ist für mich ein, ja, sagen wir vielleicht Top 15 Receiver in der NFL seit Jahren schon. Kennt Cousins seit Jahren, hat eine gute Chemie in der Red Zone. Das ist einfach so. Also, ich glaube, letztes Jahr hat er sehr viele Touchdowns gehabt. Das war jetzt yardstechnisch vielleicht gar nicht so überragend, aber er macht halt immer seine TDs. Justin Jefferson ist der die vielen Catches hat und der auch der bessere Receiver ist momentan. Das muss man einfach so sagen. Thielen ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber den habe ich in meiner Heimliga gedraftet, relativ spät. Das war einer so der letzten Wide Receiver Ones, die es so gab. Und ich war total froh, ihn bekommen zu haben. Danach kamen schon so Leute wie DJ Chark und so. Also Adam Thielen, da habe ich gesagt, okay, der ist safe.
Ist der für dich Wide Receiver One? Also für mich hinter Jefferson Wide Receiver Two, oder?
Na, also auf der Position, also das, nee, es war also mein zweiter Receiver, okay. So meinte ich. Ja. Nein, um Gottes Willen.
Also bei dir im Lineup und nicht auf der Bench.
Bei mir im Lineup ist er Wide Receiver 2 oder Flex und da wird er auch immer bleiben. Also bei Thielen halt immer, du kannst immer ein 2-Touchdown-Game haben, so wie in Woche 1 oder in den ersten Wochen war es ja völlig in Ordnung. Und du hast jetzt auch in dem letzten Drive da von Cousins gegen die Lions, wo sie dann noch das Field Goal gemacht haben, war glaube ich auch ein langer Ball auf Thielen. Also da, die haben ja eine Chemie, so ist es ja nicht. Und irgendwann wird sich die Defense dann mehr auf Jefferson konzentrieren, dann geht Thielen wieder ab und sie haben auch keinen dominanten Tight End. Von dem her, es gibt nicht so viel Anspielstationen. Und Osborne, unser Freund, ist ja auch ein bisschen verschwunden.
Also, das stimmt.
Ja.
Nee, spannend sind die nächsten Matches. Einmal gegen Carolina Panthers, was ich ganz spannend finde, weil da war das Defensive Backfield ja am Anfang extrem stark. Hat sich ja ein bisschen durch Verletzungen, durch Horn was verändert. Sie haben jetzt mit Stephon Gilmore, wenn der fit ist, wieder einen guten Ersatz. Aber so richtig ist der ja auch noch nicht wieder da. Danach die Bye Week. Tut natürlich ein bisschen weh die nächsten 2 Wochen. Aber danach Dallas, die Ravens, Chargers, Green Bay sind harte Spiele für die Vikings. Ich glaube aber, dass er da seine Punkte machen wird und auch auf seinen Schnitt von über 10 kommen wird. Also auf gar keinen Fall drop. Ich würde ihm sogar definitiv bei dir im Lineup lassen und einfach darauf hoffen, dass der wieder seine Touchdowns macht.
Ja.
Hirk Hogan fragt, wen hättet ihr season-long lieber? Mike Williams, wir sprechen schon wieder über ihn, oder Keenan Allen? Williams upside, Allen floor. Wie siehst du das, Daddy?
Naja, ich glaube, die Frage habe ich gesehen und er hat es mit einem Fragezeichen versehen am Ende und er kann ein Ausrufezeichen daraus machen. Genau darum geht's. Und Mike Williams ist, was ist er? Top 3, Top 5 momentan nach Fantasy-Punkten? Also, oder nach Receiving Yards? Das ist ja unfassbar. Aber auch hier, neue Offense, neuer OC, jetzt spielt er, glaube ich, diesen klassischen X-Receiver und nicht nur den Gadget-Guy, der immer nur Go-Routes rennt und du halt immer hoffen musst, ob er eine 50- oder 60-Yard-Bombe von Philip Rivers fängt, so wie es die letzten Jahre immer war. Aber der Typ war halt ein First-Round-Pick. Jetzt setzen sie ihn halt endlich auch ein, entsprechend seinem Talent. Und das ist halt jetzt das Ergebnis. Und er ist in einem Contract-Year. Das fand ich vor der Saison, da müssen wir aufpassen, der ist bestimmt besser. Aber wieso sollte er sein? Weil er jetzt einen anderen Coaching-Staff hat.
Aber auch nochmal, da ist zweitbester Wide Receiver der ganzen Fantasy League aktuell. Ja. Hat natürlich immer so ein bisschen die Frage, wo geht das hin? Aber wer 4 Spiele von 5 über 20 Punkte hat, wer 2 herausragende Spiele hat, wer eigentlich im Schnitt 1,5 Touchdowns fängt und eben fast immer mindestens an 80, 90 Yards dran ist, das ist der optimale Receiver, den du haben möchtest. Also die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Ich würde bei Mike Williams bleiben und da gehe ich davon aus, dass der weiter so performt. Dann einmal Nina Meyer, kennen wir auch gut. Die Drinks gehen bei ihr mal aufs Haus.
Gruß ins Allgäu.
Ganz genau. Rookie-Frage, was sind clevere Überlegungen, um eine Bye-Week gut zu überstehen? Das finde ich ganz spannend. Überlegungen schon zu Beginn der Saison, für die Woche, für das jeweilige Format. Ich glaube, das ist etwas, wo wir alle schon im Draft angefangen haben mit, oder?
Ja, Chris, das würde mich jetzt interessieren. Schaust du auch beim Draft
auf? Definitiv.
Tatsächlich.
Ja, auch da hängt es natürlich von der Qualität des Spielers ab. Wenn es jetzt ein absolutes Muss ist, dann ist die Bye-Week natürlich egal. Aber später habe ich dann schon ein bisschen, wenn ich zwischen zwei Spielern zum Beispiel schwanke, kann die Bye-Week sogar mal entscheidend sein.
Ja.
Wenn das passt. Weil, also das Problem habe ich ja, haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass ich ein paar Cardinals habe und das tut in so einer Bye-Week dann natürlich schön weh. Also
im gleichen Team ist natürlich generell suboptimal, meines Erachtens.
Genau.
Also das, das hatte ich ein Jahr mal in der Liga mit Kutsche, Stolle, Flo und so weiter. Also die Liga, in der ich die ganzen Footballereien alle kennengelernt habe, 2007. Mhm. Und da hatte ich mal ein Jahr mit Jake Delhomme und die Angelo Williams. Die Angelo Williams war damals auch ein Rookie Running Back, auf den ich total stolz war, weil ich habe irgendein Preseason-Spiel gesehen und habe gesagt, der ist ja Weltklasse. Und damals gab es aber Jonathan Stewart noch. Also das war ja die Definition des Committees und des One-Two-Punches, aber es war halt so wie bei den Browns jetzt. Sowas gibt's alle paar Jahre mal, wo du wirklich 2 Running Backs hast, die wirklich beide Fantasy-relevant sind. Und ich fand es aber dann letztlich furchtbar, den Quarterback und Running Back aus dem gleichen Team, weil einer von beiden war immer nicht gut. Meistens ja, war es natürlich Delhomme in so einer lauflastigen Offense. Werde ich nie wieder machen, habe ich auch nicht mehr gemacht. Deswegen, ja, ich versuche das immer zu vermeiden, so gut es geht. Also ich mache gern die Combo Quarterback und Kicker übrigens. Also Kyler Murray war klar, ich nehme später Matt Prater. Wenn sie in der Red Zone
sind, ich auch.
Und der Offense funktioniert, ja, dann komme ich mit Punkten raus.
Aber ich finde es nochmal ganz interessant, weil für mich würde es theoretisch 2 Strategien geben. Ich sag, wir verteilen das über die Wochen und ich habe dann maximal 2 Spieler, die in der Bye-Week sind. Oder aber ich sag, ich gebe ein Spiel voll auf und ich sage eben, dass ich 4, 5, 6 Spieler eben in der Bye-Week habe. Den Spieltag werde ich definitiv verlieren. Dafür habe ich an ganz vielen anderen Spieltagen einen Vorteil, weil ich eben nicht auf irgendwelche Leute verzichten möchte. Ich hatte dieses Mal im Draft wirklich drüber nachgedacht, macht es vielleicht Sinn, so viele Spiele wie möglich zu haben mit der gleichen Bye-Week? Nicht aus dem gleichen Team, da bin ich völlig bei euch, aber ich finde die Strategie und den Ansatz eigentlich ganz smart zu sagen, zu null würden wir eh nie spielen, ein Spiel einfach abschenken, zu sagen, so, da sind jetzt 6 Spieler in der Bye-Week und dann entspannt den anderen Spielen kein Problem mehr zu haben, finde ich nicht doof.
Ja, da muss ich aber sagen, und das ist auch in jeder Liga, also die mir wichtig sind, ich hab viele Ligen dann mal gespielt und dann auch hat sich das dann auch wieder erledigt und so, aber die Ligen, die mir wichtig sind, da war es immer so, absolut ungeschriebenes Gesetz, du hast eine komplette Aufstellung. Und wenn ich dann wirklich mal eine Bye-Week habe, eine Woche habe, wo ich halt tatsächlich 4, 5 Spieler in der Bye-Week habe, dann muss ich mich von Spielern trennen, die ich aber gar nicht loswerden will. Aber das ist so der Ehrenkodex in diesen Ligen, man stellt sein Team auf. So, das führt dann dazu, dass ich Leute, ne, dass die dann Free Agents sind, die ich nie wieder kriege. Und natürlich, es gibt dann auch eine Strafe, wenn du das machst, in meiner Liga zum Beispiel, dann würde derjenige, der ein Team nicht aufstellt, und da reicht mir dann schon ein Verteidiger, der seit einer Woche einen Kreuzbandriss hat. Wenn er den nicht aufstellt, kriegt er 0 Punkte für den Spieltag. Egal, was die anderen machen. Da sind wir hart.
Also, das finde ich bei diesen Bye-Weeks. Das ist deine erste Liga mit Nico Backspin, oder?
Genau, das ist das Problem. Und da sage ich dann, naja gut, also Leute, das weiß man jetzt seit 5 Tagen, dass der nicht spielt. Was soll das? Und da macht mir dann eine Liga auch nicht wirklich so viel Spaß wie eine Liga, wo ich sage, okay, ich weiß, jeder stellt immer sein Team komplett auf. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Aber das ist nur bei mir so. Ich kenne es halt nur so. Was aber dann ein Problem wird für mich, weil ich im Draft nämlich nicht so auf Bye-Weeks schaue und wirklich nur nach der Qualität des Spielers. Und dann zu spät dann rum, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt noch einen Backup Running Back oder einen Backup Receiver oder den zweiten Backup, dann sage ich, okay, meine beiden Starter sind in der Bye-Week 7, da hole ich mir jetzt nicht nur einen, der auch die gleiche Bye-Week hat. Da schon. Aber die ersten 5, 6, 7 Runden schaue ich da nicht drauf, ehrlich gesagt. Und habe dann später ein Problem. Natürlich, ist ja klar. Spannend. Aber im Prinzip würde ich so machen wie Nico, wie Daniel, zu sagen, ja, ich schenke ab. Ist halt dann so. Ich finde es halt nur doof, weil es halt eine Wettbewerbsverzerrung ist. Aber ne, also, weißt du, wie ich meine?
Aber da wollen wir gar nicht anfangen mit Trades und irgendwie.
Nein,
nein. Wettbewerbsverzerrung, wo ich mich viel mehr drüber aufrege, sind dann irgendwelche skurrilen Trades, die so Anfang November passieren. Da habe ich mich schon viel mehr drüber aufgeregt als über Bye-Weeks, weil am Ende das, glaube ich, noch einen viel größeren Effekt hat.
Wenn sie aber jeder so macht, dann ist ja auch wieder okay. Das ist auch klar, weißt du? Also wenn das die Liga so, ne, wenn es alle so machen, ist ja auch völlig in Ordnung.
Genau, gehen wir einmal weiter. André Gabler fragt, Waddle oder Tony? Ich glaube, ganz spannend, weil beides Rookies, einmal bei den Dolphins, einmal, also Jaden Waddle, und dann in eine Richtung Tony bei den Giants. Tony hat ein riesiges Spiel letzte Woche. Waddle hat am Anfang echt gut performt, mal 16 Punkte an Spieltag 1, an 3, 17,8, aber hat eben dann auch Spiele dabei, Rookie-like mit 6 bis 8 Punkten. Wen würdest du nehmen, Daddy?
Die Frage, da kann ich gleich weitergeben zu Chris. Also Kadarius Toney, wir haben es hier angekündigt, wer uns gehört hat letzte Woche, hat Toney sich geholt, auf die Flex gestellt und ist die ganze Nacht durchgetanzt vor lauter Freude, war dann am Montag völlig schockiert, als es hieß, der hat eine Verletzung am Fuß und gestern Abend kam heraus, Mittwochabend kam die Meldung, dass er trainiert hat. Ich habe sogar ein Video gesehen und bin jetzt wieder sehr gut gelaunt. Das ist mein Spieler der Saison, aber den werde ich jetzt, der wird nie wieder von der Flex
gestellt. Also muss man dazu sagen, nicht nur verletzt, sondern dann auch noch ejected.
Nee, klar.
Nach 189 Yards halt und 10 Catches.
Ja, das heißt, das wären deutlich mehr noch geworden. Das ist ja das Schlimme dran, aber okay.
Aber ich finde, lass mir immer noch ganz kurz vorlesen, Chris. Ich finde es wirklich spannend, wenn man sich die Analyse, just 3 yards removed from an eventful week 5 in which he reeled off 189 yards on 10 catches, was ejected for throwing a punch at a Cowboys defender and needed a car to leave the field due to an ankle injury. und ist jetzt eben wieder auf dem Trainingsfeld, aber was für ein Spieltag. Also.
Ja. Hast du ihn irgendwo geholt, Chris?
Nein.
In irgendeiner Liga?
Nee, es ist ja noch nicht klar, ob Danny Jones spielt, richtig?
Ich glaube ja, aber nein. Klar ist es noch nicht.
Okay. Und gegen die Rams Defense? Also, ich finde es schon, also, ja.
Ja, weiß für nicht. Mich ist, also, es ist ja die große, die Rams Defense macht mir keine Sorgen. Mir macht eher Sorgen, dass Sterling Shepard und Darius Slayton Mittwochabend deutscher Zeit auch wieder trainiert haben. Mhm. Das heißt, was passiert, vor allem wenn Shepard wieder da ist? Dann scheppert's im Gameplan, weil dann weiß man nicht, wenn man zwei vergleichbare Spielertypen hat. Mhm. Ne? Also talent-wise ist für mich das keine Frage mehr nach den letzten beiden Wochen. Der Tony, der sieht also, ob er aus einer Kanone rausgeschossen kommt. Also der hat einen Antritt.
Aber
da ist klar, wer besser ist. Aber es ist halt die Frage,
du entscheidest dich für Tony. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du vollkommen richtig
also verstanden. Also ich setze dagegen, ich würde Waddle nehmen, aus verschiedenen
Musst
Gründen.
Musst du auch, weil du im Stadion bist.
Genau, natürlich, für mich natürlich. Der Schlüssel ist, Tua ist 3 Wochen raus gewesen. Ich hatte hier vor Ort gesprochen, es scheint so, als hätte es gibt's eine realistische Chance, dass er am Sonntag spielt. Die Waddle-Tua-Chemie aus dem College, haben wir alle schon drüber geredet, ist meines Erachtens nach da. Ich finde Waddle den kompletteren Spieler. Ich finde, das einzige Thema, was dagegen sprechen könnte, wäre die Division, in der er spielt. Ich glaube, dass mit Bills, auch mit Patriots, die relativ gut mit jungen Quarterbacks umgehen können, ist es deutlich, deutlich komplexer, deutlich schwieriger. Gegen die Jets, glaube ich, kann man Waddle durchgängig aufstellen. Aber das ist am Ende so ein bisschen das Gefühl, dass die Giants die einfachere Division haben. Wenn ich mir die nächsten Spiele angucke, muss ich aber ehrlicherweise sagen, bin ich eher bei Waddle mit den Jacksonville Jaguars, mit den Falcons. Dann kommen erst die Bills, dann kommen die Texans. Ich glaube, in den nächsten paar Spielen würde ich definitiv eher auf Waddle setzen. Und ich glaube, dass der natürlich, also das ist ein Rookie, der wird seine Spiele haben, wo er unter 10 Punkte hat, wo er vielleicht auch nur 2 Catches hat. Aber ich glaube, der hat schon echt ordentlich Punkte gemacht und der hat am Ende erst nur einen Touchdown gemacht. Und ich glaube, das wird auch sich verändern, wenn Tua wieder da ist, wenn sie da so ein bisschen Routine reinbekommen, ist er der erste Anspielpartner, den er hat, und der wird noch richtig reinknallen.
Devante Parker wird er wahrscheinlich wieder ausfallen. Also er hat jetzt wieder nicht trainiert Mittwoch mit seiner Schulter und Hamstring. Der hat ja mehrere Sachen gleichzeitig. Und dann ist halt auch nicht mehr viel da bei den Dolphins. Da hast Preston Williams noch, Mike Gesicki als Tight End, klar. Aber und Miles Gaskin selbstverständlich, der kein Running Back ist, sondern anscheinend doch ein Receiver. Der hat sich jetzt entpuppt gegen Tampa. Aber gegen Tampa ist es keine schlechte Idee, den Running Back anzupassen. Aber da kommen wir nachher noch drauf.
Ganz genau. Also André, an dich zurück. Wenn du mir folgst, ist es Waddle. Wenn du Detti folgst, ist es Toni. Und Chris sagt jetzt, wen er nehmen würde.
Ich wollte damit ausdrücken, dass ich für Waddle gehen würde.
Also André, unsere vom Podcast her, unsere Empfehlung wäre Waddle. Beschwer dich bei uns gerne.
2-1.
Und Detti hat natürlich eine andere Meinung und wird nächste Woche erzählen, wieso Toni viel besser performen konnte.
Naja, gehen wir mal davon aus, dass er wieder fit ist. Das ist jetzt alles noch ein bisschen spekulativ, aber wenn er fit ist, ja, würde ich so sagen.
Vielleicht kann man das auch eigentlich erst Sonntag beantworten.
Vielleicht. Wie so vieles.
Und ganz spannend, Philipp Büttner mit der nächsten Frage. Mixen, weiter starten. Habe Cordarrelle Patterson und Carter beide mit Bye Week nach London. Mixen bisher enttäuschend. Wie siehst du das?
Naja.
Enttäuschend.
Enttäuschend würde ich das jetzt nicht nennen. Er war jetzt verletzt. Das ist jetzt keine Überraschung bei Joe Mixon, das wissen wir alle. Er stand dann zum
Bernard
Schluss auf
Platz gegen die Packers. Bernard war letzte Saison, glaube ich, immer der Ersatz, der bei Joe Mixon immer reingesprungen ist. Das war ein sehr, sehr schöner Ersatz, den man sich holen konnte letzte Saison. Also das.
Ich erinnere mich.
Naja gut, der Giovanni ist ja immer ein Thema.
Ja.
Gefällt mir bei Tampa jetzt auch ganz gut, muss ich sagen. Aber da hat er halt eine deutlich kleinere Rolle, weil da gibt es ja Ronald Jones auch noch. Aber...
Und da gibt es deutlich mehr Receiver.
Deutlich mehr Receiver, ja, das ist richtig. Aber gut, also...
Aber krass, ich hätte nicht gedacht, also er hat doch ziemlich wenig Punkte gemacht. Ich habe es gerade mal aufgerufen.
Also Mixen weiter starten. Also klar, wenn man den in der ersten Runde geholt hat, was glaube ich total realistisch ist, dann tut das weh, dass der nur 10 Punkte im Schnitt gefühlt macht. Aber er macht immer noch mehr als 10 Punkte. Also natürlich weiter starten lassen. Ich glaube nicht, dass du, wenn Patterson und Carter weg sind, jetzt große andere Alternativen hast. Ich glaube auch Carter ist nicht viel besser.
Dann Patterson, sowieso nicht.
Patterson ist glaube ich der beste Running Back, der natürlich spielt, aber da hast du deine positive Überraschung. Also auch da wieder an Philipp, mit Patterson hast du einen großen Deal gemacht und bist happy und Carter ist irgendwo so im Durchschnitt, aber ist der einzige Running Back, der bei den Jets irgendwie noch bleibt, von daher wird er sich auch verbessern. Hoffentlich. Und Mixon ist das, wo es ein bisschen enttäuschend ist, aber dranbleiben, aufstellen und der wird noch seine Punkte machen.
Also wenn die Frage ist, Mixon oder Carter, dann will ich natürlich mit Mixon gehen. Klar, und Cordarrelle Patterson spielt sowieso.
Und ich meine, der Alternative ist, glaube ich, Perrine, wenn ich ihn richtig ausspreche. Und da ist eben wirklich die Frage, ich glaube, der ist auch questionable. Und hat er irgendwas richtig, Daddy? Also auch da wird sich
gucken, was... Nee, also meinst du jetzt bei den Jets oder wie?
Nee, ich meine bei den, als Running Back bei den Bengals.
Das Samaji Perine, genau richtig, der ist auf der Covid-Liste.
So ist okay. Aber da war irgendwas,
da ist was nämlich die,
mir im Kopf.
Genau, da ist die große Frage, ob er geklärt wird. Und wenn Mixon wieder so eine kleine Rolle bekommt wegen seinem Knöchel, dann hast du Chris Evans, ein Sechstrunden-Rookie. Der wäre jetzt, wenn wir dann später noch zu den Sleepern kommen, wäre das ein Sleeper gegen die Detroit Lions. Das ist eigentlich auch mehr ein Receiver, das ist eher so ein Giovanni Bernard-Typ. Also das ist kein Bulldozer, der an der Goal-Line irgendwas macht. Aber gegen Detroit, wenn die anderen beiden, also wenn Perine nicht spielt und Mixon angeschlagen bleibt, dann ist Chris Evans ein Sleeper, ein Deep Sleeper vielleicht, aber er ist einer.
Da kommen wir hinterher nochmal zu, nehme ich an. Lass uns gerne schnell weitermachen. Carr, Lawrence oder Geno Smith auf der Quarterback-Position, wen würdest du nehmen? Fragt Buckenberg.
Nicht Geno Smith. keine Ahnung. Trevor Lawrence gegen die Dolphins Secondary, I don't know. Was sagst du, Chris? Ist alles nicht so dolle, finde ich.
ich habe die Dolphins Defense mir geholt, weil ich glaube, dass Trevor Lawrence einfach immer noch ordentlich Interceptions werfen wird.
Also ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich, wieso ihr nicht über Derek Carr dabei redet. Also von den dreien ist der für mich der erfahrenste Quarterback, hat jetzt zwei Spiele, die nicht so doll waren, hat davor regelmäßig über 20 Punkte erreicht, spielt jetzt gegen die Broncos. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden, aber also wenn der seine Receiver trifft, dann wird er wieder 20 Punkte machen, egal gegen wen. Von daher für mich ist es relativ klar, Derek Carr.
Ja, ich bin kein Fan. Ich bin vor allem aufgrund dieser Situation. Ja, aber aufgrund dieser Situation bei den Raiders jetzt im Moment, weiß ich nicht, in welche Richtung das geht. Das könnte jetzt auch völlig implodieren oder es ist jetzt, kommt genau das Gegenteil passiert. Deswegen sehe ich jetzt in dem Spiel auch die Broncos vorne und die Broncos Secondary ist auch eine der Top Units in der NFL. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so klar, aber ich würde dann auch Derek Carr nehmen, klar, logisch.
Ansonsten, wenn du in London dabei bist, dann ändert sich vielleicht nochmal. Dann würde ich definitiv Trevor nehmen. Und Buckenberg fragt auch noch, Booker oder Daryl Williams?
Chris? Devontae Booker? Klarer Backup. Wird sehr viele Snaps bekommen, wenn nicht alle.
Ja. Ja.
Wird fängt ein paar Bälle.
Habe ich aufgestellt, aber ich hatte auch nach Williams gesucht. Also, ich würde jetzt wahrscheinlich aufgrund der Situation mit Booker mal gehen. Das kann, glaube ich, richtig knallen und dann ärgert man sich, wenn man die Wahl hat.
Ja. Ja, für mich auch klar, Booker. Also, das ist jetzt kein, den kenne ich ja noch aus Broncos-Zeiten. Das ist kein Gamechanger, der Typ, aber hast jetzt gesehen, am Wochenende, als Barkley raus ist, hat er jeden Snap gespielt und hat einen Receiving-Touchdown und einen Rushing-Touchdown an der Goal-Line gemacht. Das war dieser vierte Versuch, wo er drüber springt über alle Leute. Es war wieder Jason Garrett at its best. Ist wahnsinnig kreativ, dreimal in die Wand gelaufen und einmal Daniel Jones verletzt über so einen Outside-Run. Aber okay, Touchdown am Ende, passt.
Genau, ich wähle mal zu Daryl Williams, weil Chiefs, und ich glaube, ich ein bisschen tiefer drin bin, klar ersetzt er jetzt erstmal Clyde Edwards-Helaire in den nächsten 4 bis 6 Wochen. Das glaube ich, kann man auf jeden Fall sehen. Die Verletzung bei Edwards-Helaire ist nicht so stark. Für den nächsten Spieltag kann man aber damit rechnen, dass King gegen das Washington-Football-Team die Chiefs sehr viel den Ball werfen möchten. Also ich glaube, dass ein Mahomes, der nach so einem Spiel gegen die Bills jetzt wiederkommt, der wird seine Receiver das Feld runterschicken und lange Bälle werfen. Da kann man damit rechnen, dass nicht so viel Running Back Action da sein wird. Glaube ich, auch wenn Clyde Edwards-Helaire 2 Spiele über 100 Yards vor dem letzten Spieltag hatte, glaube ich, dass Daryl Williams nicht in der Art und Weise eingesetzt wird. Das muss man ganz klar so sagen. Und da gibt es noch so einen anderen Rookie, der bei den Chiefs auch eine ganz gute Rolle spielt. Also auch da wird er nicht 100% der Snaps bekommen. Von daher würde ich sagen, lieber woanders drauf setzen. Jared McKinnon ist das. Der wird auch ein paar Bälle bekommen. Von daher.
Na, der ist eher alt.
die hat noch jemand anders. Schon lange. Genau, das stimmt. Aber die hat noch irgendeinen anderen. Muss man gleich mal nachgucken. Die hatten irgendeinen Jungen noch, den sie auch nicht gecuttet haben. War ganz spannend.
Ist ja so wie letzte Woche bei den Bears. Da haben wir auch überlegt, Damien Williams. Da hatte ich auch gesagt, ja, passt absolut. Der war auch nicht schlecht. Aber dann kommt halt Khalil Herbert ums Eck. Da hatten wir letzte Woche nach dem Namen gesucht und zack, du hast immer einen Rookie, der irgendwie Nummer 3 oder Nummer 4 auf dem Depth-Chart ist und dann mit dem keiner rechnet. Also, das ist klar.
Ja, das wird irgendwie insgesamt ganz spannend, aber da die sichere Nummer ist Booker und ich glaube, bei den Giants sind Running Backs auch ganz, ganz willkommen, gerade mit der Quarterback-Situation. Dann kommen wir vielleicht gleich nochmal einmal auf die Sleeper, die Pod anfragt. Der fragt ein bisschen, was kommt von der IR jetzt eigentlich ab Woche 6 wieder? Fand ich auch ganz spannend. Vielleicht kannst du da gleich was zu sagen. Aber lass uns erstmal ganz kurz durchgehen. Aufstellung. AJ Brown, Marvin Jones oder Jacoby Myers, fragt Maxi Koschi.
AJ Brown. Ich glaube, Marvin Jones wird gegen Xavien Howard spielen. Also Marvin Jones wird als Nummer 1 Receiver bei den Jaguars gesehen und damit dürfte Xavien Howard Treatment bekommen und Laviska Shenault haben sie wieder nicht eingesetzt. Vielleicht kapieren sie es irgendwann mal in Jacksonville, dass der einfach der bessere Receiver, der beste von allen ist. Aber okay.
Genau, was sagst du zu Jacoby Myers? Also auch da nochmal ganz, ganz spannend, weil dem wird irgendwie auch seit Spieltagen zugerufen, dass der jetzt irgendwann sein Breakout haben wird.
Der war völlig safe im PPR. Der hat jetzt ein schlechtes Spiel seit Wochen gemacht. Das war jetzt gegen die Texans. Das war halt vom Gameflow, war das irgendwie anders gedacht. Ich dachte, Damien Harris haben wir auch gesprochen, Chris. Kannst du dich erinnern?
Ja.
Und da macht er einen Touchdown und dann hat er sich verletzt, leider. So, ja. Das war unglücklich.
Aber ich hatte ihn aufgestellt.
Es war ja okay mit dem Touchdown, aber dass die jetzt nicht so viel werfen oder das, ja, wie auch immer. Also ich glaube, Jacoby Myers hat letztes Jahr gegen Houston, habe ich irgendwo gelesen, auch schlecht gespielt. Anscheinend liegen die ihm nicht. Aber okay.
Vielleicht reißt er einfach nicht so gerne.
Ja,
genau. Dann einmal die weitere Frage, was machen wir mit Lockett? Zwecks Wilson-Verletzung ist ein bisschen die Frage, was kommt da jetzt eigentlich mit Geno Smith? Da kannst du am besten was zu sagen, Daddy, oder?
Naja, eigentlich nicht, weil es ist immer gerade bei...
Hast du die Seahawks jetzt abgehakt? Du guckst dir nichts mehr an von denen, oder was willst du
sagen? Nein. Ich wollte gerade ausholen, dass generell diese Backup-Situation, wenn Backup reinkommt, auch ein Veteran, den irgendwie keiner mehr auf der Pfanne hatte, der kommt dann rein, gegen eine Defense, die 0,0 Gameplay studiert, Game-Tape studiert er von ihm. Keine Ahnung, wer ist das denn eigentlich? Ach, den gibt's noch. Und dann spielt er halt wie ein 10-Jahres-Veteran. Das ist, ich meine, der ist ja nicht umsonst noch in der Liga. So, und dann überrascht er alle. Jetzt haben aber die Steelers eine Woche Zeit, sich Geno Smith-Tape anzuschauen, und das sieht normalerweise nicht so gut aus, und die werden dann schon ihre Lehren draus ziehen. Aber wenn ich jetzt da auf Tyler Lockett bezogen, würde ich sagen, Tyler Lockett wäre jetzt nicht per se ein Ausschluss, nur weil Geno Smith spielt, weil Lockett eher im Slot, eher kurze Pässe. Bei Metcalf müssen sich die Routen öfter entwickeln, und das ist gegen so eine starke D-Line auch schwierig, unabhängig von Geno Smith. Also wenn Lockett mehr Yards hat als Metcalf, würde es mich gar nicht überraschen jetzt. Am Sonntag.
Gerade gegen die Steelers, die sehr, sehr, sehr viel Druck machen auf den Quarterback, glaube ich, wird es eher kurze, schnelle Pässe sein. Das heißt, da eher Running Backs und eben die Slot Receiver, die was bekommen, wirklich ein ganz spannendes Thema, das man nebenbei sagen kann. Für Metcalf kann das echt bitter werden.
Ja, gut. Metcalf ist Metcalf. Ausschließen würde ich da nichts. Nächste Frage, oder sind wir durch?
Nee, was, also Maxi Koschi fragt noch, was macht, und Bero Fabri auch, was macht man denn jetzt mit OBJ? Landry kommt jetzt wieder, Chemie mit Baker scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Ich habe jetzt schon gehört, mögliches Trade-Material, um die Browns nochmal zu verstärken. Ja.
Chris, was machst du jetzt mit OBJ? Den hast du bestimmt irgendwo.
Nee, den habe ich tatsächlich nirgends. Es klingt jetzt natürlich doof, aber ich war mir nicht sicher, ob das irgendwie eine gute Idee ist. Ich habe mit Johannes zusammen auch gedraftet, habe das da auch noch geäußert. Ich weiß nicht, aber es ist genauso mindestens wie mit Lockett, und die andere Frage vorhin, es ist einfach auch schwer, so jemanden rauszuhauen. Das würde ich, glaube ich, auch nicht machen. Also droppen auf keinen Fall.
OBJ wird mir wahrscheinlich jetzt am leichtesten fallen von allen Kandidaten, ihn jetzt mal auf die Bank zu setzen, weil es ein richtiges Breakout-Game hatte er noch nicht.
Genau, auf die Bank, aber nicht droppen.
Genau, ja klar, natürlich nicht. Aber dass es gegen die Chargers jetzt nicht der Fall war, war jetzt keine Überraschung. Also wenn es so eine Pass-Funnel oder wie man es nennt, so eine Defense, die wirklich gegen den Pass deutlich anfälliger ist als gegen den Lauf, beziehungsweise andersrum, dann sind es die Chargers. Die Chargers, die kannst du in Grund und Boden rennen, das haben die Browns ja auch gemacht. Dazu und David Njoku als Tight End, der wahnsinnig, der weit über 100 Yards hatte. Aber gegen Receiver Big Plays lassen sie echt fast keine zu. Das ist die ganze Saison schon so. Also wenn ihr einen Receiver gegen die Chargers habt, erwartet nicht zu viel. Das ist, glaube ich, kein Flug. Das ist so. Wenn ihr einen Running Back gegen die Chargers habt, dann aufstellen. Also ich hader noch mit mir, aber Latavius Murray wird, glaube ich, noch mal eine Chance kriegen. Ich spekuliere auf 2 Rushing Touchdowns. Weil das ist wirklich krass bei den Chargers.
Aber ich finde es ganz spannend, oder Beckham mal anzugucken, gegen wen die Browns denn jetzt spielen. Cardinals als nächstes. Das Team der NFL gerade, auch super starke Defensive, da bei 5-0 und im nächsten, der, glaube ich, darf man das sagen, Chris, auch ich darf das sagen. Danach gegen die Broncos, auch da wieder Defensive Backfield, alles andere als schlecht. Und dann die Steelers, die, wenn überhaupt, von ihrer Defensive aktuell leben, also die nächsten 3 Spiele für Odell Beckham werden noch anstrengend. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass der weiterhin bei 5,14, was auch immer, Punkten bleibt. Der braucht Touchdown.
Hängt halt von den Alternativen ab, aber mal was anderes ausprobieren kann man auf jeden Fall.
Genau, das wären mehr oder weniger die Fragen. Ich glaube, wir haben alles soweit
durch. Ich habe noch welche tatsächlich.
Jetzt wird's spannend. Persönlich für dich, oder kommen die von jemand anders? Nicht für mich,
sondern, ja, die kommen von jemand anders. Die kommen von meinem Kumpel Erik aus Halle an der Saale. Sagt man das so? An der? Halle Saale.
Grüße nach Halle an der Saale, ja. Dann von unserer Seite.
Die Saale ist feminin, ja, doch. Sagt man so, ja.
So, genau, und zwar Cardinals oder Titans Defense, fragt er. Alles bezogen auf den nächsten Spieltag ausschließlich.
Also wir haben ja eben gerade schon gehabt, die Cardinals spielen gegen die Cleveland Browns. Die haben natürlich eine Bombenoffensive. Die Titans spielen gegen
The Buffalo.
Ja, ähnlich. Also.
Ich würde da, glaube ich, eher mit den Cardinals gehen, weil die haben die haben einfach. Jetzt kommt J.J. Watt wieder, macht ein super Spiel letztes Wochenende gegen die 49ers. Also die haben schon genügend Playmaker drin. Ich weiß nicht, was mit Byron Murphy ist. Ich glaube, der fällt noch aus. Das ist nicht so gut. Also Secondary macht mir Sorgen. Das ist aber gegen die Browns eigentlich weniger das Problem. Die Run-Defense müsste halt so einigermaßen halten. Also ich erwarte von beiden Defensiven nicht viel. Vielleicht könnte dein Kollege schauen, ob da noch was anderes rumschwirrt. Okay. Aber das hat er wahrscheinlich schon.
Gut.
Ich würde eher Cardinals machen wahrscheinlich, ja.
Okay, die nächste Frage wäre T. Higgins oder Jones von den von den Jaguars als Wide Receiver.
Daniel, what say you?
T. Higgins.
Ja.
Also, ich glaube, da ist im, wirklich die Frage, was erwartet er da, auf welcher Position ist er da? Ich meine, am Ende, Chris, du hast T. Higgins, glaube ich, bei uns in der Liga, wenn ich das richtig sehe. Der hat am Anfang schon gut performt, war dann 2 Spiele raus. Der macht seine 10 Punkte eigentlich immer. Und hat, glaube ich, eine ganz gute Chemie mit Burrow. Von daher, ich wäre bei T. Higgins.
Ja, sehe ich auch so.
Ja. Ja, und man darf ja nicht vergessen, der war ja letztes Jahr fast ein upcoming Superstar, T. Higgins.
Ja, genau.
2. Runden-Pick, alle haben geschwärmt, und dann kommt halt Jamar Chase und stiehlt ihm die Show. Aber ist halt Pech. Aber ja, gut, Tyler Boyd gibt's ja auch noch. Also das Arsenal für Burrow ist schon geil und die Detroit Lions sind schon vielleicht ein dankbarerer Gegner als die Dolphins Secondary für Marvin Jones.
Genau, ich finde Marvin Jones letzten beiden Spiele gegen die Bengals und gegen die Titans nicht wirklich abgeliefert. Jetzt beides irgendwie keine Defense, die ich richtig gut finde. Spielt hier in London, ist vielleicht auch nochmal eine andere Situation. Also Marvin Jones ist für mich eine völlige Wundertüte. Dann wiederum gesagt, wenn dein Kumpel aus Halle in der Saale nach London fliegt, soll er bitte Marvin Jones aufstellen.
Natürlich, ja, weiß ich aber, dass er es nicht tut.
Okay, er bleibt in Halle, auch schön.
Und jetzt wahrscheinlich die wichtigste Frage, weil das sich heute Abend schon klärt, Ertz oder Hockenson?
Hockenson.
Ja, ich habe Hockenson relativ früh gedraftet in meiner Heimliga. Ich bleibe bei Hockenson. Das muss wieder
Ertz,
zünden jetzt langsam.
Ertz ist noch nicht mal mein erster Tight End.
Doch. Ich glaube, Dallas Goedert ist auf der Covid-Liste und er wird es wahrscheinlich nicht schaffen.
Ja, ja, genau.
Also,
das ist der ausschlaggebende
Ertz Punkt. Ertz ist schon ein also wenn er Ertz nimmt,
aber gegen die Bucks willst du doch nicht Ertz da hinstellen.
Doch, willst du schon, weil sie durch die Luft halt anfällig sind. Aber gegen die Bucks, da kannst du nicht laufen. Du musst werfen. Und dieses Eagles-System ist so auf die Titans auch abgestimmt, weil sie haben halt, außer Devonta Smith, haben sie ja keine guten Receiver.
Ja.
Also wenn Ertz einen Touchdown macht, wird es mich nicht überraschen. Aber Hockenson ist ja wieder so ein Kandidat, Superstar-Titan eigentlich, so hat er angefangen, und setzt sich jetzt auf die Bank und er dreht wieder durch. I don't know. Ich weiß nicht. Daniel, wie willst du nehmen? Hockenson.
Also ich bin da Talent beats Opponent, mehr oder weniger. Und also das was wirklich spannend ist, und das ist vielleicht die einzige Thematik, die man da sehen kann. Wenn Hockenson, das glaube ich noch questionable wegen seinem Knie, das wäre vielleicht für mich der einzige Grund. Ja, der hat jetzt 3 Spiele gemacht, die nicht so doll waren. Ich würde nach den ersten beiden Spielen da trotzdem gegen die Bengals auf jeden Fall auf Hockenson setzen. Das Risiko, was du natürlich eingehst, ist zu sagen, wenn Hockenson sich jetzt am Ende dann out ist, du hast einen zweiten Titan, der hat aber schon Donnerstag gespielt, ist scheiße. Von daher wäre ich vielleicht aus dem Grund für gegen Hockenson und für Ertz, aber wenn man sich das Talent der beiden anguckt, gibt es keine Wahl. Also Hockenson aufstellen und wenn der jetzt ein 30-Punkte-Spiel macht und du hast ihn dann auf der Bank, auch wenn du ihn dreimal geweint hast am Montagmorgen, ist es trotzdem, eigentlich eine klare Entscheidung gegen die Bengals, spielst du Hockenson.
Also ich finde es immer noch nicht klar, Tampa Bay kassiert im Schnitt 17 Punkte pro Spiel gegen die Position und ich glaube, die Position ist relativ einseitig oder eindeutig verteilt, wenn Goedert nicht dabei ist, sonst wäre es klar. Wenn wir vielleicht jetzt noch, wir stellen einen neuen Rekord auf, glaube ich. Wenn wir kurz zu den Sleepern gehen, also Zach Ertz war tatsächlich hier auf meiner Liste als Tight End Sleeper diese Woche. Ricky Seals-Jones, vielleicht noch kurz, Washington Football Team gegen die Kansas City Chiefs. Die sind nämlich auch nicht gut gegen Titans, die kassieren 18 Punkte pro Spiel gegen die Position. Logan Thomas ist auf Injured Reserve. Seals-Jones hatte letzte Woche 5 Catches, 41 Yards, fast 100% der Snaps. Ich glaube, das ist relativ klar, dass das ein schöner Sleeper wäre. Ricky Seals-Jones von Washington. Daniel, ist okay, wenn ich kurz die Running Backs einfach durchgehen, weil Receiver habe ich diesmal gar keine. Aber es ist halt bei Running Backs, Chris Carson ist fraglich, Joe Mixon ist angeschlagen, Damien Harris ist fraglich, du hast Bye Weeks. Chris Evans habe ich schon genannt von den Bengals, wenn man wirklich auf der Flex noch so eine Desperation-Geschichte braucht gegen Detroit, könnte überraschen. Kenny Gainwell, da sind wir schon wieder beim Donnerstag-Nachtspiel. Ich sage nur so viel, die Patriots und die Dolphins haben in den letzten 2 Spielen 22 Mal auf ihre Running Backs geworfen und sind 13 Mal gelaufen. Weil klar ist, gegen die Buccaneers läufst du nicht. So, Miles Sanders sehe ich also gar nicht in dem Spiel. Kenny Gainwell war letzte Woche leider sehr enttäuschend, aber hat in den Wochen 3 und 4 zusammen 12 Targets, 9 Catches, 90 Yards. Also es würde mich echt überraschen, wenn Gainwell kein Faktor ist, Donnerstagnacht bei den Eagles. Dann vielleicht noch Ramondre Stevenson von den Patriots, weil Damon Harris fraglich ist. Das ist so der Slasher. Wir haben Brandon Bolden hier in der Sendung schon mal angesprochen. Der ist tatsächlich jetzt dieser James White für Arme. Aber Stevenson, sollte Damon Harris ausfallen, dann hast du da zumindest die Goal-Line-Geschichten und der gefällt mir eigentlich ganz gut, der Rookie. Apropos Rookie, Khalil Herbert von den Bears gegen die Packers hatte letzte Woche gegen die Raiders 18 Rushes, also mehr als Damien Williams, für 75 Yards. Damien Williams ist im PPR, glaube ich, ganz gut. Der fängt die Bälle, die fängt Khalil Herbert nicht. Devontae Booker haben wir angesprochen, Daryl Williams auch. Also das wären so die, kurz und knapp, die Kandidaten, falls ihr noch...
Das ist gar kein Problem, wenn ihr jetzt zurückspulen müsst und das normal anhört, um alles mitzubekommen. Gar kein Thema.
Mach ich auch gleich.
Name-Dropper, genau.
Nee, passt für mich. Ich fand die Frage noch mal ganz spannend. Wer kommt eigentlich von der IR zurück, der jetzt ab dieser Woche schon interessant wird? Hast du da, also mir fehlt natürlich direkt Michael Thomas ein, der erstmal noch eine Bye-Week hat, aber dann natürlich extrem spannend wird, ändert natürlich auch ein bisschen was um die Spieler drumherum. Ich glaube, und auch das ist wieder ganz, ganz interessant zu sehen, wie stark ist denn, sind die Saints eigentlich, wenn Michael Thomas zurückkommt, ist der eigentlich motiviert? Wie fit ist der eigentlich nach Covid und Verletzung? Aber das wäre für mich einer der Personen, wo ich sagen würde, den müsst ihr, an den müsst ihr denken, aber der wird in den meisten Ligen sowieso gepickt sein. Also das ist kein Thema. Hast du andere IR-Kollegen, die jetzt zurückkommen, wo du sagst, das könnte was sein?
Einen habe ich mir tatsächlich geholt, Jerry Jeudy, der ist tatsächlich entlassen worden. Der könnte diese Woche noch nicht, aber vielleicht nächste Woche dann dabei sein. Und Jarvis Landry natürlich, falls der noch irgendwo zu haben wäre, weil Landry immer ein Lieblingstarget von Baker war und jetzt OBJ immer noch nicht zündet. So, also wenn Landry zurückkommt, gehe ich schon davon aus, dass er wieder Receiver Nummer 1 ist, oder Chris? Meinst du, das könnte Beckham vielleicht sogar helfen?
Boah.
Wäre auch eine Option.
Nee, also ich stöber hier auch schon direkt durch die ganzen Free Agents und suche alle Leute, die du genannt hast. Ich bin total Landry-Fan übrigens.
Ja, ich auch.
Also ich würde den auf jeden Fall vorziehen. Ob es OBJ hilft, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Rashad Bateman, würde ich nochmal reinwerfen. Wie siehst du den, Daddy?
Ja, das ist halt so. Bei den Ravens, Marquise Brown ist jetzt Numero Uno. Klassisch im dritten Jahr. Geht er ab wie Sau. Ist es wirklich konstant auch für seine Verhältnisse, muss man sagen. War gegen die Colts wieder sensationell. Mark Andrews ist in dieser Offense sensationell. Und ich frage mich halt, ob in so einer Offense dann Rookie-Receiver als Nummer 3 Fantasy-relevant sein kann. Und das ist ja nur, wenn du ein bisschen eine Beständigkeit hast, oder, Daniel? Also er könnte schon mal ein Spiel funktionieren, aber wann stelle ich den auf? Also das ist halt das Ding.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist das größte Problem, was ich insgesamt die Saison habe. Wir haben davor gesprochen. Also es ist schön, dass wir über Fantasy reden und alle irgendwie am Wochenende nur in die Finale bekommen haben. Aber es ist am Ende, wenn du eben genau diese Spieler hast, wo du weißt, ja, die haben ihre Spieltage, wo sie richtig abgehen, aber die musst du auch treffen. Und es gibt eben dabei immer wieder die Spiele, wo sie dann ihre 0,7 Punkte machen, weil sie irgendwie überhaupt nicht auftauchen. Und das finde ich gerade diese Saison extrem schwierig, weil es einfach unglaublich viele Spieler gibt, die irgendwie sehr tagesformabhängig sind, die sehr vom Gegner abhängig sind, die dann überhaupt nicht performen. Also mein Todeskandidat in der letzten Woche war Myles Gaskin. Ich habe den irgendwie vier Wochen lang angeguckt und habe in der fünften Woche gesagt, so, stopp jetzt. Und dann macht er eben seine 30 Punkte. Also das ist so genau das, was... Genau, also da saß ich auch wirklich und dachte, das kann doch nicht wahr sein. Aber so.
Und das ist übrigens, das ist übrigens der Grund. Myles Gaskin ist der Grund, warum ich sage, Kenny Gainwell. Wenn gegen die Bucks, wenn Running Back, klein und wendig, Wieselflink, das ist für mich. Es ist aber schon wieder so offensichtlich, dass es wahrscheinlich da nicht passiert.
Ich bin jetzt in London im Studio, im Stadion. Ich muss Gaskin aufstellen, weil den werde ich da sehen und würde mich dann noch viel mehr aufregen. Von daher hoffe ich, dass der gute Miles einen guten Tag am Sonntag hat.
Ja, man hat er.
So, wollen wir noch einmal ganz kurz, und ich glaube, das ist dann heute Abend der Fall, über das Thursday Night Game sprechen. wir haben immer mal wieder schon angehaucht sozusagen. Tampa Bay Buccaneers spielen gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles sind zurückgekommen gegen Carolina. Überraschend für mich zumindest. Nach der ersten Halbzeit sah das aus, als wäre der Quarterback schon kurz vor der Straße. Jetzt ist er der gefeierte Held gewesen. Und auf der anderen Seite haben wir die, glaube ich, best funktionierende, best geölte Maschine der NFL gerade, oder?
Mhm. Glaubst du, dass die Eagles eine Chance haben, Chris?
Nein. Das ist, glaube ich, mit das klarste Spiel an dem Spieltag.
Chris, glaubst du, dass die Cardinals eine Chance gegen die Buccaneers hätten?
Ja, eher als die Eagles.
Immerhin. Das war nicht die Frage.
Es wäre ein sehr spannendes Spiel. Also natürlich bilde ich mir ein, dass das klappen könnte, ja. Aber es wäre ein sehr schweres Spiel auf jeden Fall.
Wir werden es früher oder später erfahren, vermute ich.
Ja.
Ich glaube, in der aktuellen Form gibt es kein Team in der NFL, was die Buccaneers auf Vollpower wirklich was entgegenstellen kann. Also die wirken so dominant, so klar, so sicher mit einem Quarterback, der alles sieht, alles kann, der teilweise, natürlich läuft er nicht mehr schnell, aber vom Wurf her, von der Passsicherheit ist doch Brady so gut, wie er eh und je war. Der war doch nie besser, als er jetzt gerade wirkt. Ja, die haben ein Spiel verloren. Ja, auch die haben ein Problem mit Überheblichkeit und einem schlechten Tag und Tagesform und bla bla bla. Aber also Buccaneers sind für mich aktuell wirklich nicht schlagbar. Also das ist am Ende, wer gegen die setzt, der macht einen Fehler. Und die Eagles haben im besten Fall ein mittelmäßiges Team aktuell.
Tom Brady hat 15 Touchdowns in 5 Spielen und 2 Interceptions. I rest my case und ich stimme dir zu 100% zu. Wer jetzt aus Fantasy-Sicht vielleicht, wenn man es dann noch konzentrieren drauf, zum Schluss, Leonard Fournette ist tatsächlich startbar. Es ist nicht schön, aber am Ende kommt einigermaßen was dabei raus. Das ist, glaube ich, so die Überschrift bei Lenny. Ansonsten, ja gut, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, die musst du alle drei aufstellen. Natürlich kann es dir passieren, dass einer von den dreien dann keinen guten Tag hat. Es ist ja rein rechnerisch schwierig, dass alle drei immer abliefern. Aber du kannst ja keinen auf die Bank setzen. Du kannst ja Antonio Brown nicht mehr auf die Bank setzen. Das ist, oder? Sehe ich das falsch? Ich meine, die Eagles haben Darius Slay. Darius Slay traue ich schon zu, dass er einen von den dreien aus dem Spiel nimmt. Aber du hast halt immer nur zwei.
Ja.
Okay.
Ich glaube, kann man dir einfach hundertprozentig so zustimmen.
Achso, Entschuldigung. Hast du die Frage an mich gestellt?
Das war so in den Raum hinein. Aber es ist okay. Es kam keine Gegenwehr. Nee,
also.
Ich glaube, auf der anderen Seite, wenn man die Eagles uns anschauen, also Kenny Gainwell haben wir besprochen. Mhm. Ansonsten, ich meine, die Buccaneers, da fehlt Carlton Davis, Sean Murphy Bunting, Lavonte David. Antoine Winfield hat eine Concussion, ist auch noch nicht klar. Also ich glaube, dass Jalen Hurts.
Gronk fehlt noch, glaube ich, immer noch.
Bei den Buccaneers, genau.
Ja,
stimmt, in der Offense. Aber bei die Defense, glaube ich, da fehlen so viele Leute bei Tampa. Und Jalen Hurts ist letztlich so dermaßen Fantasy-Gold. Also das war ein Stil im Draft, glaube ich, in den meisten Drafts. Den stellt ihr natürlich auch auf. Wenn ihr nicht aufstellt, ist Miles Sanders, aus meiner Sicht. Und wie gesagt, Zach Ertz könnte überraschen. Ansonsten sehe ich bei den Devonta Smith musst du fast aufstellen auch, oder sehe ich das, bin ich dazu optimistisch? Klare Nummer 1
bei den Eagles,
also durch die Luft. Aufstellen.
Die werden werfen bis zum geht nicht mehr, die werden früh hinten liegen, dann werden sie auch nicht mehr laufen, dann werden sie noch mehr werfen. und am Ende zur Not kriegt er irgendwelche Garbage-Touchdowns, weil die Buccaneers Lust haben, sich anzugucken, wie andere Leute Football spielen. Also ich glaube, das ist am Ende wenn die erste Halbzeit nicht viel passiert, am Ende kriegen die noch ihre paar Punkte. Also auch da sind die Bucks ja so entspannt, dass sie irgendwann wissen, komm, lass die mal einen Touchdown machen, dann sind sie glücklicher und nicht mehr so aggressiv und dann spielen wir weiter und keiner verletzt sich. Also die sind so souverän, sind so klar drinne. Also klar wird es da ein paar Punkte geben. Wenn es doof läuft, gibt es da nichts dabei raus, aber man sollte es auf keinen Fall riskieren, so jemanden auf der Bank zu haben und dann macht er trotzdem 16 Punkte.
Mhm.
Ich gebe noch einen Spieler, der mir irgendwie noch so, der kam nie auf. Und wir reden so selten über Dallas, habe ich zumindest das Gefühl, dass wir selten dahin kommen. Schultz, der Tight End, der hat jetzt echt, glaub Nummer 3 oder Nummer 4 Tight End der Liga aktuell. Für mich völlig überraschend, ehrlicherweise. Natürlich hatte man ihn mal auf dem Schirm oder war immer mal wieder da, aber in der Offense irgendwie bisher nie so richtige Rolle gespielt hat. Ist der bleibt der? Ist der langfristig etwas, auf das man im Fantasy setzen kann? Und vielleicht, also ich glaube, man kann ganz viel vorstellen, dass er bei ganz vielen der Teile Nummer zwei ist. Man hat sich irgendwie einen Kelsey, einen Waller, einen was auch immer geholt und hat den eben noch auf der Bank und hat jetzt die Problematik, man hat zwei Tight Ends. Glaubst du daran, dass der die ganze Saison so spielen wird?
Ich glaube, also es ist schon überraschend, weil auf der einen Seite, okay, hat er, glaube ich, davon profitiert, dass Michael Gallup ausgefallen ist. Weil wenn Michael Gallup noch da wäre, dann hast du halt Lamb, Gallup und Cooper und dann wird's halt eng. Irgendwann sind die Targets durch. Also es gibt nur so und so viele Targets pro Spiel. Und davon profitiert er. Es überrascht mich aber schon ein bisschen, weil Blake Jarwin ist ja also auch ein Tight End, der viel Spielzeit bekommt. Aber Dalton Schultz ist offensichtlich der klare Receiving Tight End in dem System. Aber trotzdem, gerade weil Lamb und Cooper so dominant sind und du hast Sieg, das heißt, du läufst auch viel und also mich überrascht so, wenn ich einen guten Preis für Dalton Schultz kriegen würde, in einem Trade zum Beispiel, dann würde ich mir das überlegen, weil wenn ich ihn als Nummer zwei Tight End, wie du schon sagst, auf der Bank sitzen habe und irgendjemand braucht unbedingt eine Nummer eins, dann sage ich, ja, dann zeig mir mal, was du so zu bieten hast, Freundchen. Aber ich glaube nicht, dass er verschwindet.
Aber für mich gibt der einem eine super Trade-Möglichkeit. Ich glaube, ich würde eher ihn jetzt traden als einen anderen Top-Tight-End, weil der wahrscheinlich sicherer die Punkte macht. Bei ihm ist es immer noch so ein bisschen ein Gamble. Aber der ist, glaube ich, für mich gerade sensationelles Trade-Material, um nochmal einen guten Running-Back zu holen.
Ihn abzugeben, ja, meine ich.
Ganz genau.
Ja, genau.
Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich habe noch eine letzte Frage an euch beide, weil die auch gekommen ist. Wir sind ja im Frühstücksei. Ich würde gerne von euch wissen, wie würdet ihr denn euer Rührei essen? Das fand ich ganz spannend mit Nico Backspin, der hat uns hier sein favorisiertes Game Day Rührei am Sonntag kredenzt, hat das in seiner Story auch gezeigt. Es war sehr, so ein bisschen angebraten fast, fast gegrillt. Ich bin irgendwie so ein bisschen der Jamie Oliver Rührei-Macher, der es dann sehr, sehr fluffig macht und sehr weich. Wie würdet ihr am liebsten euer Rührei essen?
Mit Zutaten. Ja, bitte. Sag doch mal, ja. Rührei uruguayanischer Art. Würde mich mal interessieren.
Nee, sowas jetzt kommt das Problem. Das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge, wo ich auch dabei war. Ich esse keine Eier.
Ach ja, richtig.
Das ist wirklich das allerletzte, mit wo du Funke
bekommst. Hast du denn in deinem Leben schon Rührei gegessen?
Ja, na sicher.
Und wie hast du es am liebsten gegessen?
Nee, ich ist direkt wieder ausgespuckt. Also wirklich, da komme ich nicht. Also mir schmeckt einfach nicht.
Also es geht wirklich gar nicht um irgendwie Tiere schützen und sondern es geht einfach nur, Eier eklig.
Nee, ich bin nicht vegan. Nee, das hat damit nichts zu tun.
Okay.
Hätte ich jetzt natürlich so verkaufen können.
Dann rede ich nur noch mit dir weiter, also kann ich das auch nicht ändern. Detti, was hast du am liebsten in einem Rührei? Wie isst du es am liebsten? In welcher Konsistenz?
Ich lasse mich überraschen. Ich finde so ganz schlimm diese, nein, wirklich, wenn du ein gutes Rührei kannst, dann bitte, ob fluffig oder gebraten oder paniert, ist mir alles recht. Aber ich mag diese, in bestimmten Hotels, eigentlich auch in vielen, zu vielen, gibt es dann natürlich diese Pampe, die man da halt so hat und die mit dem Rührei nicht mehr viel zu tun hat, leider. Deswegen.
Ja, ich finde das so krass, wenn die so unfassbar fest ist. Man kann die so ausschneiden wie so ein
ja,
Messer.
Ja, das, genau.
Das ist mir zu trocken. Also es muss am Ende, muss da schon eine Fluffigkeit da sein. Ich finde es spannend. Nochmal, Schnittlauch ist für mich auch gesetzt. Viele Tomaten reintun. Ich mag gekochte Tomaten irgendwie nicht so gerne in der völligen Form. Von daher bin ich da eher gegen. Ich find, was gut geht, ist Feta. Was gut geht, ist definitiv auch Pilze. Kann man sehr gut machen, wenn man es hat. Aber Schnittlauch ist der wichtigste Faktor.
Ja, bin ich Team Schnittlauch. Hashtag.
Sehr, sehr schön. Gucken wir mal, wer auf Team Twitter morgen oder im Laufe des Tages dann eben auch Team Schnittlauch ist. Würde mich sehr freuen zu erfahren, wie ihr euer Rührei esst. Und damit euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen die Zeit zur Arbeit versüßen oder am Nachmittag vorm Thursday Night Game. Und wir sind natürlich gespannt, welche Fantasy-Fragen ihr nächste Woche habt. Wenn ihr kurzfristig noch was wollt, dann einfach Detti anschreiben. Instagram ist der einfachere Weg. Detti, du beantwortest alles bis 0 Uhr.
Bis 24 Stunden lang. Das war heute übrigens dann Triple XL, oder?
Wir steigern das. Der Name, ich würde auch sagen, 3XL kommt jetzt. Guten Kleidungsgeschäft sind wir da noch voll dabei. Wir sind bei über einer Stunde. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Ansonsten
nichts mehr. Wir hatten heute nur Fantasy. Ausschließlich. Manchmal streuen wir noch so ein bisschen was anderes ein. Aber wir hatten nur Fantasy und Rührei. Das ist schon beeindruckend. Sehr gut, du kannst weitergehen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Bis dann. Tschüss.
Schönen Tag. Tschüss.
Ciao.